Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Und wir blicken nach Kolumbien. Dort gehen immer mehr Menschen gegen die linke Regierung von Präsident Gustavo Petro auf die Straße. Und auch international macht das südamerikanische Land von sich reden. Kolumbien kappt seine diplomatischen Beziehungen zu Israel und bringt damit auch westliche Regierungen gegen sich auf. Über die Lage in dem Land und die neuesten Entwicklungen spreche ich jetzt mit unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Grüße Sie aus Lima.
Herr Bauer, seit 2022 hat Kolumbien eine linke Regierung. Seitdem häufen sich zunehmend die Proteste im Land. Was wirft die Bevölkerung der Regierung denn vor?
Ja, es war ja eigentlich schon fast ein Wunder, dass dieser Gustavo Petro jetzt vor knapp 2 Jahren gewählt wurde. Er ist der erste eigentlich wirklich linke Präsident von Kolumbien. Das hatte viel auch zum einen mit der ganzen Corona-Krise zu tun, die natürlich eine wirtschaftliche Katastrophe war, auch in Kolumbien mit diesen Lockdowns. Zum anderen auch mit der Schwäche der Konservativen und der Liberalen, die keinen guten Kandidaten bringen kann. Also Petro wurde auch sehr knapp gewählt mit 50,% der Stimmen im zweiten Wahlgang. Also das war von Anfang an klar, dass das eine schwierige Zeit werden würde. Am Anfang noch sehr mit Friedensvorschlägen war er da unterwegs, hat sich dann aber doch zusehends jetzt in diesen 2 Jahren radikalisiert, auch mit den Reformen, die er anstrebt, vor allem die Rentenreform und die Gesundheitsreform, also wo er teilweise private Systeme verstaatlichen will, das stößt auf großen Widerstand, da findet er auch keine Mehrheiten. Dann die Politik gegenüber Venezuela. Venezuela, das Nachbarland, die Diktatur, eine fürchterliche Hungerdiktatur. Venezuela hatte keine diplomatischen Beziehungen mehr oder Kolumbien hatte diese abgebrochen zu Venezuela. Gustavo Petro, das ist das Erste, was er machte, hat sie wieder aufgenommen, diese diplomatischen Beziehungen. Nicht nur das, er hat sich also in diesen knapp 2 Jahren bereits 6-mal getroffen mit dem Diktator Nicolas Maduro in Venezuela. Das alarmiert viele Menschen. Und jetzt eben auch noch am 1. Mai diese demonstrative Bruch der diplomatischen Beziehungen mit Israel, also der Bruch zu Israel. Und Israel hat eine sehr, sehr lange Beziehung und sehr intensive Beziehung zu Kolumbien. Also das sind schon Zeichen, die alarmieren und die auch großen Widerstand auslösen in der Bevölkerung von Kolumbien.
Kürzlich hatte Präsident Petro eine politische Niederlage erlitten, als es darum ging, mehr staatliche Kontrolle auf das Gesundheitssystem zu erlangen. Der von der Opposition dominierte Kongress, der stimmte dagegen. Welche Macht hat denn die Regierung tatsächlich?
Ja, ich glaube, die Regierung Petro ist in der Defensive. Also auch die Beliebtheitswerte, die sind irgendwie so bei 35%. In Lateinamerika sind die meisten Regierungen unbeliebt. Das ist ein ziemlich schlechter Wert, aber eigentlich vor allem auch die Wirtschaft, die letzten Jahr praktisch Nullwachstum. Das ist sehr schlecht für ein Land wie Kolumbien. Und auch eben diese Reformen, da hat er keine Chance. Es gab nicht nur die Gesundheitsreform, auch die Rentenreform. Das wird hart. Es gab Korruptionsskandale, schon mehrere Korruptionsskandale gegen diese Regierung. Also die steht im Moment mit dem Rücken zur Wand. Aber das ist auch eine sehr gefährliche Situation, weil Petro geht jetzt in die Offensive. Er hat jetzt zum Beispiel verlangt, dass eine verfassungsgebende Versammlung einberufen wurde. Das sind immer sehr gefährliche Spiele. Das heißt, es sind Alarmzeichen hier in Lateinamerika. Das heißt, eine Diktatur ist im Anzug. Man will die Spielregeln ändern. Das hat viele alarmiert. Und jetzt eben auch der Bruch mit Israel, da ist er auch am 1. Mai, ist er dann mit einer Fahne von der M19, also von M19, das ist eine Guerilla, eine Terrorgruppe, der er in seinen jungen Jahren angehörte, die dann aufgelöst wurde 1990 in einem Friedensprozess. Und das sind alles wirklich alarmierende Zeichen von einem, der mit dem Rücken zur Wand steht.
Kann man denn sagen, dass sich seit Petros Amtsantritt der Einfluss und die Kontrolle des linken Staates ausgedehnt haben? Er will ja auch die Verfassung ändern.
Ja, also ich glaube, bis jetzt in Kolumbien selber hat er nicht sehr viel bewirkt. Also indirekt gibt es natürlich schon, es hat zum Beispiel General Motors, die seit 70 Jahren in Kolumbien tätig ist, also der Autohersteller, der hat seine Fabrik geschlossen. Wie gesagt, die Wirtschaft geht zurück, wenige investieren mehr in Kolumbien, weil es einfach gefährlich unsicher ist. Also viel konnte er nicht bewirken, aber wo er natürlich mehr Spielraum hat, das ist auf der internationalen Ebene. Und da zielt jetzt auch eben dieser Bruch mit Israel hin. Da kommen wir jetzt in die geopolitische Situation. Wir haben ja mit Kuba und mit Venezuela haben wir zwei Länder, die man eigentlich fast als, ja, als Kolonien von Russland bezeichnen kann. Also diese Diktatoren, die sind sehr stark von Russland, von China, aber auch vom Iran abhängig. Und da ist natürlich dieser Bruch jetzt mit Israel. Das heißt auch, man wird sich zunehmend dem Iran zuwenden, den BRICS-Ländern, also Russland, China. Das ist natürlich von einer geostrategischen Bedeutung und da hat eben Petro in der Regierung doch mehr Spielraum. Das sind Entscheide, die er fällen kann, ohne das Parlament zu befragen. Und da ist jetzt klar, also Kolumbien wird sich diesem Block um diese BRICS-Länder, also die in offener Opposition zu Amerika, zu den USA stehen, hat auch einen Antrag gestellt, dass Kolumbien, dass sie zu den BRICS-Ländern aufgenommen werden, in diese Vereinigung, in diese Gruppe. Da hat natürlich Petro eben doch eine gewisse Macht und diese spielt er nun auch aus.
Petro hat auch die israelische Regierung mit den Nationalsozialisten verglichen in Bezug auf den Nahostkonflikt. Nun fragt sich manch ein Zuhörer in dieser Sendung vermutlich, was hat denn Kolumbien überhaupt mit Israel zu tun? Ist dieser Vorwurf des Präsidenten dann nicht vielmehr ein rein symbolischer Akt oder welche Rolle spielt der Nahostkonflikt in Südamerika tatsächlich?
Also generell, die Rhetorik hat sich ja verschärft. Er hatte auch Milei, den Präsidenten von Argentinien, massiv beleidigt. Milei hat ihn auch beleidigt. Gegenüber Peru, der peruanischen Regierung, hat er auch so Beleidigungen ausgestoßen. Also das ist eine rhetorische Eskalation. Das ist das eine. Das sind aber zum Teil auch Nebelpetarden. Und damit bedient er natürlich auch seine Wählerschaft. Die Beziehung zu Israel ist eine sehr lange, sehr wichtige Beziehung. Also Kolumbien war eines der ersten Länder, die Israel anerkannt waren. Kolumbien war eigentlich immer eher rechts, klarer Partner von Israel. Sie haben nicht viele Waffen gekauft, Kfir-Flugzeuge, Kampfflugzeuge damals, Galil, so und heute dann eher Hightech-Waffen. Es gab eine enge Zusammenarbeit auch im Agrarbereich, also es gab diese strategische Zusammenarbeit. Es gibt einen Freihandelsvertrag, der eben erst kürzlich, ich glaube vor ein paar Jahren, abgeschlossen wurde, 2020, wenn ich mich nicht irre. Also diese Beziehungen zwischen Kolumbien und Israel waren sehr eng. Jetzt natürlich die große Frage, dieser Bruch der diplomatischen Beziehungen, der eben auch ein symbolischer Akt wird, also mit dem er auch den Antisemitismus eines Großteils seiner linken Wählerschaft bedient, oder der Antizionismus ist halt dieses klassische linke Narrativ. Welchen Einfluss das dann auch hat auf die viel wichtigeren Handelsbeziehungen, auf die militärischen Beziehungen, das wird sich dann herausstellen. Aber es ist natürlich schon so, dass der Iran ist in den Startlöchern als Waffenlieferant. Iran produziert ja auch nicht ganz so intelligente Waffen, aber es hat zum Beispiel Bolivien, wo wir eine ähnliche Entwicklung hatten, die haben jetzt Waffen, Drohnen aus dem Iran gekauft. Die sollen auch ziemlich effizient sein. Und da ist es jetzt durchaus möglich, dass es da eine Verlagerung gibt. Und dann nicht zuletzt, wo wir auch ein Auge drauf halten müssen, Hisbollah, die Gotteskämpfer von Teheran, die sind ja auch in den Drogenhandel verwickelt. Drogenhandel ist ein großes Thema in Lateinamerika und es gibt Beziehungen zwischen Hisbollah und den FARC oder was von der FARC übrig geblieben ist und den Drogenkartellen in Lateinamerika. Also da muss man sicher ein Auge drauf halten.
Lassen Sie uns abschließend noch einmal ins Land selbst schauen. Wenn wir hier im europäischen Westen an Kolumbien denken, dann kommen uns oft Bilder eben von diesen Drogenkartellen in den Kopf, von Pablo Escobar oder Coca-Plantagen. Entspricht das heute noch der Realität?
Kolumbien ist eigentlich immer ein Paradox, das auch von vielen falsch verstanden wird. Also Kolumbien ist eines der stabilsten Länder in ganz Südamerika. Das verwundert jetzt viele, aber es ist auch eines der Länder mit der längsten demokratischen Tradition. Also im 20. Jahrhundert waren die fast durchwegs demokratisch oder relativ demokratisch regiert. Ist ein ökonomisch relativ stabiles Land und steht eigentlich in einem Kontrast zu diesem Image, das natürlich auch durchaus auch berechtigt ist, von der organisierten Kriminalität, von diesen Drogenmafias. Die gibt es auch, das ist auch eine Realität. Aber eigentlich, wenn man in Kolumbien lebt, wenn man sich dort aufhält, also ich habe mich zum Beispiel jetzt immer relativ sicher gefühlt in Kolumbien, obwohl eben das Image eigentlich ziemlich schlecht ist.
Was im Alltag von Kolumbien auch eine Rolle spielt, ist die Flüchtlingspolitik. Kolumbien nimmt sehr viele Flüchtlinge international auf. Auch im internationalen Vergleich sind es Millionen. Wie spiegelt sich das im Alltag wieder in Kolumbien?
Ja, es ist ein sehr großes Thema. In Kolumbien leben 2,8 Millionen Hungerflüchtlinge aus dem benachbarten Venezuela. 50 Millionen Kolumbianer. 2,8 Millionen davon Venezolaner, das ist ein Thema. Und übrigens auch hier in Peru haben wir jetzt 1,7 Millionen Flüchtlinge aus Venezuela. Und das hat eben nicht nur die Ökonomie verändert oder den Arbeitsmarkt, dass da Venezolaner auf den Markt drängen, die für viel weniger Geld, viel weniger Lohn arbeiten. Das stiftet Unfrieden. Es kam auch zu einer Welle der Kriminalität, weil die organisierte Kriminalität, das ist etwas von ganz wenigen, was in Venezuela wirklich blüht. Diese Banden, die haben Beziehungen bis tief in die Regierung, bis tief ins Militär, haben Protektion und haben auch neue Formen der organisierten Kriminalität ins Land gebracht, die es vorher in Kolumbien wie auch in Peru weniger gab. Also Schutzgelderpressungen sind da namentlich zu nennen. Und das ist ein riesiges Problem. Ein Problem, das nicht so kurzfristig zu lösen sein wird.
Sagt unser Südamerika-Korrespondent Alex Bauer und ich sage herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.